Wir wollen gleich weitermachen mit der Predigt. Ich bete zu Anfang. Jesus, ich danke dir, Herr. Die ganze Welt soll hören, wie gut du zu uns bist. Und auch heute wollen wir dein Wort hören, was ein gutes Wort ist, was eine frohe Botschaft an uns sein soll. Danke, Vater, für die Bibel, für alles, was du uns zu sagen hast, wie viel Reichtum wir daraus schöpfen können an Erkenntnis, an ja, Weisheit. Danke für alles gute Wort, was du an uns gerichtet hast und wir wollen es heute wieder bewegen. Und wir brauchen dazu deine Gnade, Herr, zum Hören, aber auch für mich besonders zum Sprechen. Darum bitten wir dich jetzt. Amen. Ja, wir sind im Moment ja in einer Predigtreihe drin, die nennt sich Lifehacks. Und wieder so ein englisches Wort, aber ich finde es ein ganz nettes Wort. Lebenskniffe haben wir einige Male schon gehört, wäre eine Übersetzung dafür. Was sind so die kleinen Kniffe, so man könnte sagen die Tricks, also kleine Schritte, kleine Dinge, die wir tun können, die uns helfen, das Leben sozusagen leichter zu machen. Es gibt da so ganz praktische Dinge, die man sich dabei vorstellen kann. Aber jedenfalls ist es so, jeder von uns ist herausgefordert, jeder muss sein tägliches Leben bestreiten. Und was für Dinge sind es, die uns wirklich helfen, dass unser Leben gelingen kann? Gerade die Tage habe ich in der Zeitung gelesen von Matthias Hawkes, einem Zukunftsforscher, einer der bekanntesten seiner Zunft, wo er sagt, die allergrößte Sehnsucht, die die Menschen in einer Welt haben, die sie als unübersichtlich und bedrohlich empfinden, ist, ihre eigene Lebenskompetenz weiterentwickeln zu können. Und wisst ihr was, Leute, das ist nicht neu. Das ist Vergangenheitsforschung, nicht Zukunftsforschung, weil das schon in der Bibel steht. Die Bibel gibt uns ganz konkrete Ratschläge dazu, was wir tun können, damit unser Leben besser gelingt. Und diese Predigtreihe beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem alttestamentlichen Buch der Sprüche oder Sprichwörter. Und da geht es um einen Begriff zu sagen, um ganz viele Weisheit oder Weisheiten, Weisheitsaussagen. Und die betrifft viele Aspekte unseres Lebens und es lohnt sich, das zu lesen. Jan hat das neulich schon mal empfohlen, so 31 Kapitel hat das Buch der Sprüche. Jeden Tag im Monat kann man eins davon lesen. Ist wirklich viel wert. Und apropos Jan, dem muss ich eine prophetische Gabe attestieren. Letzte Woche hat er hier gestanden vielmehr und gepredigt und hat was dazu gesagt, wo ich dachte, ich denke seit Wochen darüber nach, wie kann ich mal ein praktisches Beispiel liefern und dann nennt er genau dieses Beispiel. Da dachte ich, nimmt er mir jetzt mein Beispiel weg? Nein, ich gebe jetzt Gott die Ehre, weil er Jan eine prophetische Gabe gegeben hat und ich bringe das Beispiel. Ich bin auch so ein Typ, der es braucht. Der es braucht, dass er sein Leben mit irgendwelchen Kniffen ein bisschen besser in Ordnung kriegt. Ich bin von Haus aus nicht so der ordentlichste Typ, muss ich einfach mal zugeben. Und es fällt mir nicht immer ganz leicht, das zu tun, aber ich habe einen so einen Kniff, so ein ganz praktisches Ding gefunden, was Jan letzte Woche genannt hat, und das ist das hier. Eine Klorolle, und da ist ein Kabel drin, in diesem Fall ist das so ein USB-Verlängerungskabel, und wenn man das macht, dann hat man unglaublich schnell Ordnung in seinen Tausenden von Kabeln. Bei mir sieht das so aus, eine Schreibtischschublade, die mir hilft, ein bisschen Ordnung in mein Leben zu kriegen. Und wenn man ein paar Familienmitglieder hat und jeder hat irgendwelche elektrischen Geräte und die Kabel häufen sich und ihr könnt das sehen, da gucken einem dann so die Kabelspitzen entgegen, man weiß immer gerade, welche zwei Stecker sind da am Ende des Kabels, extrem hilfreich. Ein anderer Kniff ist zum Beispiel Spülmaschine. Als Heike und ich geheiratet haben, war das Erste, was wir uns angeschafft haben, eine Spülmaschine. Der Lifehack schlechthin, das ist der Stresskiller Nummer 1 im Alltag. Eine Spülmaschine. Weil man dann, ja, sagen ganz viele Amen. Also manche, ich bewundere Leute, die das auch so können und die das nicht unbedingt brauchen, aber für uns war das und für mich besonders ganz, ganz großer Gewinn und hat ganz viel Stress abgebaut. Das dreckige Geschirr ist dann sofort erstmal weg und genau, da kann ich gut mit umgehen, das hilft mir, Ordnung ins Leben zu kriegen. Heute geht es also auch wieder um ein Thema aus dem Spektrum Lifehacks und auch wieder ganz viel aus dem Buch der Sprüche und heute soll es gehen um die Wahrheit sagen. Also Dinge, die unser Leben leichter machen, die unser Leben gelingen lassen. Dazu gehört auch dieses Thema, die Wahrheit sagen. Könnte man vielleicht ein Fragezeichen dran setzen? Warum muss man das überhaupt näher erläutern? Ist das eigentlich nötig? Ist das nicht sogar selbstverständlich, dass es jedem unmittelbar klar ist? Also es ist im Grunde ja vieles klar. Wir wissen zum Beispiel, Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit sind im Arbeitsleben und im Verhältnis von Chef zu Mitarbeiter gehören zu den geschätztesten Eigenschaften. Jemand, wo du das Gefühl hast, mein Mitarbeiter, dem kann ich nicht vertrauen. Oder umgekehrt, meinem Chef kann ich nicht vertrauen, dass er, obwohl er für mich machtmäßig über mir steht, was Gutes für mich will. Das belastet das Verhältnis auf dem Arbeitsplatz sehr. Und wie viel mehr belastet es zum Beispiel eine Ehe? So eine Ehe wäre gar nicht vorstellbar, wo ein tiefes Vertrauen darin, der andere meint es gut und wir gehen ehrlich miteinander um, wo das nicht das Fundament ist, diese gegenseitige Ehrlichkeit. Das könnte man sich gar nicht vorstellen, dass eine Ehe dann funktionieren kann. Insofern ist das ganz klar, aber im öffentlichen Leben, möchte ich mal sagen, im Fernsehen, in der Politik, sind Lügen und das sage ich ganz deutlich so, Unehrlichkeit fast schon zu einer Normalität geworden heute. So ist es leider. Es ist schon fast eine Selbstverständlichkeit, dass Dinge anders kommuniziert werden, als sie in Wirklichkeit sind. Es geht eben nicht in erster Linie darum, sprichwörtlich der Wahrheit die Ehre zu geben, sondern es geht erstmal darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Was heute noch vehement dementiert wird, kann schon morgen als zutreffend bezeichnet werden. Einfach so, Aufmerksamkeit erregen, Entrüstung und dann hast du erstmal Aufmerksamkeit. Und in der Arena der Öffentlichkeit könnte man sagen, ist es heutzutage fast schon ein selbstverständlicher Teil der Show. Und das Schlimme dabei ist, das hat nämlich fatale Folgen. Man kann sich daran gewöhnen. Man kann sich daran gewöhnen, dass vieles nur so halbrichtig ist. Und man nimmt viele Aussagen dann irgendwann gar nicht mehr richtig ernst. Unehrlichkeit und Unglaubwürdigkeit führen möglicherweise zu dieser vielbeklagten Politikverdrossenheit. Und heute ist Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Ne? Wer argumentiert da mit welchen Begriffen und so weiter? Was wird da getrieben? Wie wird die Meinung von Leuten beeinflusst? Ist es alles ehrlich? Ist es alles wahrhaftig? Und was, auch wenn wir das mittlerweile als normal hinnehmen, sag ich mal so, diesen Betrieb, dann muss ich sagen, sorgt das doch im Grunde eher für Abneigung. Wenn wir eigentlich das merken, so ganz stimmt das alles nicht. Und das ist schlimm. Das ist schlimm. Und noch schlimmer ist es, wenn man natürlich ganz persönlich am eigenen Leib merkt, wie schmerzlich das ist, wenn man meinetwegen so belogen worden ist. Wenn man persönlich die Erfahrung machen musste, Leute haben mich richtig nach Strich und Faden belogen, so sehr, dass manche Menschen sich kaum noch davon wieder erholen. Ja, wo Vertrauen missbraucht wurde, wo jemand vom anderen verraten wurde oder sich verraten gefühlt hat, wo einfach irgendwas kaputt gegangen ist dadurch, da gibt es das manchmal, dass es kaum jemals wieder richtig heilt. Was für ein Schmerz, was für eine Zerstörungskraft hat diese Lüge. Und wer das mal erlebt hat, diesen Sumpf, diese Schlechtigkeit, diese Falschheit, diese letztlich Fassungslosigkeit, die aus so einer Atmosphäre von Lüge, von Unehrlichkeit kommt und die da drin wohnt, der möchte am liebsten aufspringen und sagen, können jetzt bitte alle Leute ab sofort nur noch die Wahrheit sagen und nicht mehr lügen? Ja, so diese Entrüstung, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist das das Ende vom Lied? Ist es das, wo wir landen? Dass das ein Umgang ist? Lüge ist das Handwerk des Teufels, Leute. Und darum gibt es zum Beispiel das 8. Gebot. Du sollst nicht lügen. Von 10 Geboten, die Top-Sätze sozusagen, die Gott so am Anfang der Zeit ausgesprochen hat. Du sollst nicht lügen oder du sollst nicht falsch Zeugnis reden, heißt es in der Luther-Übersetzung. Das ist offensichtlich so, dass es Gott ganz wichtig ist. Wie wichtig ist, bei der Wahrheit zu bleiben, sehen wir daran, weil es entscheidend dafür ist, zum Beispiel. Sonst würden nämlich Ehen zerbrechen, sonst würden Freundschaften kaputt gehen, sonst würden Firmen bankrott gehen und alle diese Dinge. Es geht einfach ganz viel kaputt. Sprichwort sagt, das Lügen haben kurze Beine. Ehrlich wird am längsten. Und das Buch der Sprüche ist an der Stelle auch ziemlich drastisch und sagt demjenigen, der ein Lügner ist, ein schreckliches Ende voraus. Ein Vers heißt, und eine Zunge, die Lügen verbreitet, wird abgeschnitten. Warum müssen wir das so drastisch ausdrücken? Muss das sein? Weil der Schaden so groß ist, den Unehrlichkeit anrichten kann. In unserer Beziehung zu anderen Menschen, aber auch in unserer Beziehung zu Gott. In Sprüche 12, Vers 22 heißt es, Lügen sind dem Herrn zuwider. Aber er freut sich über ehrliche Menschen. Da steht nicht bloß, dass Gott das irgendwie nicht gut heißt oder so, sondern es ist ihm zuwider. Oder je nach Bibelübersetzung, es ist ihm ein Greuel. Es gibt nur relativ wenig Stellen, wo das so deutlich gesagt wird, wie Gott darüber denkt. Das ist ein ganz emotionaler Ausdruck sogar. Was Gott fühlt, kann man sagen, wenn ihm Lüge begegnet. Das ist ihm derartig zuwider. Lügen ist ein Handwerk des Teufels. Dazu im Vergleich, Sprüche 15, Vers 4, eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens. Aber eine lügenhafte Zunge bringt Herzeleid. Da merken wir das Herzeleid, das Emotionale. Da steckt so viel Leid drin. Wundern wir uns da noch, dass Gott das nicht tolerieren will, so etwas, was eigentlich nur Kummer hervorbringt? muss man sich nicht drüber wundern. Und erfahrene Seelsorger berichten zum Beispiel auch, wo es irgendwie im Gespräch um zerbrochene Träume geht, um zerplatzte Hoffnung, um versäumte Ziele, dass vieles in der Vergangenheit davon sich zurückverfolgen lässt auf irgendwelche unmissverständlichen Spuren von Lügen. Dass Leuten Lügen aufgesessen sind. Entweder haben sie Lügen geglaubt oder sie haben sich selbst was vorgelogen. Und haben ab dem Moment, wo das anfing, etwas, ja, ich möchte sagen, einen dunkleren Weg zu nehmen, hat sich ihr Leben anders entwickelt. Und es hat in die Finsternis geführt. Und wir wissen, dass als Christen bei Unwahrheit zieht sich der Heilige Geist zurück. Und der Heilige Geist, das wissen wir auch, ist das Lebenselixier unserer geistlichen Beziehungen. Alles dessen, was wir auch als Christen sagen, was Leben für uns lebendig macht und wertvoll macht. Darum also könnte man sagen, wenn du feststellst, dass in deinem Glaubensleben etwas nicht vorangeht, könnte es vielleicht sein, dass du im Grunde genommen fortwährend mit Lügen lebst. Das würden die meisten von uns wahrscheinlich abstreiten, ich auch. Das klingt doch vielleicht doch ein bisschen zu heftig. Ich soll mir wirklich vorwerfen lassen, dass ich mit Lügen lebe, so. Und da müssen wir aber mal fragen, wie sieht es dann eben aus mit so kleinen, vermeintlich harmlosen Dingen, so kleine Halbwahrheiten, den Begriff habe ich eben schon genannt. Wie sieht es dann damit aus? Zum Beispiel mit Über- oder Untertreibungen. Jemand sagt so, hast du mal eine Minute? Und dann kommt man, dann redet man irgendwie und dann ist völlig klar, das ist nicht eine Minute. Das weiß derjenige auch vorher. Das sind Halbwahrheiten oder so Sachen, wo einfach klar ist von vornherein, dass es, da wird was anders gesagt, als es ist. Ich erinnere mich, was ich mich selber gewundert habe noch, ich hatte in meiner Schulzeit eine Jugendfreundin, die hatten beneidenswerterweise ein eigenes Schwimmbad im Haus. Und irgendwann war ich mal da zu Besuch und dann klopft es an die Tür und ihre Mutter sagte, könntest du mal eben 5 Minuten mithelfen, wir müssen da irgendwie das schrubben oder so. Und es war von vornherein klar, 5 Minuten werden das nicht bleiben. Da war ich ein bisschen sauer, also heute sehe ich das entspannter, ist nicht so dramatisch, aber ich habe mich gewundert, dass es mir heute noch wieder einfällt. Ich war vielleicht 15. Dass ich dachte, Mensch, da hat doch jemand von vornherein eigentlich das so nicht gesagt, wie es stimmt, wie es war, dass es mehr als 5 Minuten dauern würde. Und auch das ist eine Angewohnheit, die Dinge anders darzustellen, als sie eigentlich sind. Und das weiß man. Und das sind so Punkte, an denen man merkt, da fängt Lüge im Grunde genommen an. Da fängt es an, dass wir nicht mehr bei der Wahrheit sind. Und Jesus fordert uns auf, hier ganz klar zu sein. Er sagte in der Bergpredigt, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Und alles, was darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Lasst uns das, was wir sagen, ernst meinen und wahrhaftig meinen, dass es nicht Halbwahrheiten sind. C.S. Lewis, ein britischer Autor, schon vor vielen Jahren gestorben, der hat mal gesagt, so selbst der irgendein Verbrecher oder so, selbst die schlechtesten Menschen, in Anführungsstrichen, die vielleicht viele Straftaten begangen haben, haben trotzdem eine innere Vorstellung davon, was ist eigentlich gut und richtig oder falsch und richtig, was ist gut und böse. Die haben irgendwie einen inneren Kompass, der eigentlich schon sagt, was ist das, was das Richtige ist und was das Falsche ist. Sie tun das vielleicht nicht, aber wenn man sie fragen würde, wüssten sie es. Sie haben einen Grundbegriff davon. Und woher kommt das? Das kommt daher, dass wir nach Gottes Bild geschaffen sind. Und bei Gott gibt es keine Falschheit. Bei Gott gibt es keine Lüge. Gott ist geradezu unfähig zur Lüge. Und von ihm stammen wir ja ab, von ihm sind wir geschaffen worden. Darum ist es eine gute Sache, wenn man zum Beispiel merkt, ich kriege ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwo die Wahrheit verdreht habe. Das ist gut für mich, weil das ein innerer Kompass ist, der uns sagt, hier weiche ich ab von dem, wie ich eigentlich sein soll. Darum der heutige Lifehack, sagt die Wahrheit. Nach all den Vorüberlegungen wäre das im Grunde die einzig vernünftige Entscheidung, nicht mehr zu lügen. Und wie kann das nun aussehen? Da möchte ich euch eine Empfehlung geben, die mich selber erst gewundert, als ich selber davon gelesen habe, aber war eigentlich dann interessanterweise ganz richtig. Eine Empfehlung ist, weniger reden. Wer weniger redet, sagt auch weniger unwahres Zeug. Das klingt plump und banal, ist es aber nicht. Wie leicht plappert man irgendwas heraus, das sich so nicht mehr zurücknehmen lässt und nachher denkt man, hätte ich bloß geschwiegen. Man redet sich gewissermaßen um Kopf und Kragen. Und es ist biblisch. Ein guter Mensch hilft mit überlegten Antworten. Der Unheilstifter sprudelt vorüber von unheilvollen Reden, sagen die Sprüche. ist eine jahrtausendealte Weisheit. Wenn man nur so heraussprudelt, kommt auch viel dabei heraus. Überlegte Antworten, das ist ein guter Mensch. Also ist eine Äußerung, die ich vielleicht auf der Zunge habe, wirklich nötig? Tut sie jemandem gut? Hilft sie jemandem bei irgendwas? Wenn nicht, warum sollte ich sie dann aussprechen? Das ist für viele Redner eine große Herausforderung, und ich weiß, wovon ich rede. Und trotzdem knüpft die Bibel regelrecht eine Verheißung daran. Ich habe jetzt, glaube ich, was falsch zitiert. Das ist Psalm 34, nicht Sprüche 34. Die gibt es nämlich gar nicht. Psalm 34, Vers 13. Wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben, dann hütet eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine Lügen. Ganz einfacher Tipp. Dein Leben wird, das möchte ich behaupten, vor dem Hintergrund der Bibel, glücklicher werden und froher werden, wenn du weniger Lügen verbreitest. Am besten, wenn du keine Lügen mehr verbreitest. Das wirkt sich auch auf unser Leben. Also nicht zu viel reden, manchmal ist eben Schweigen Gold. Aber man kann auch zu wenig reden. Man kann zu wenig reden, das ist nämlich die andere Seite der Ehrlichkeit. Eine nötige Wahrheit tatsächlich aussprechen, wenn die Situation es erfordert. Manchmal ist es auch nötig, dass wir die Wahrheit aussprechen. Und manchmal kann es im wahrsten Sinne des Wortes notwendig sein, also eine Notwenden, indem wir die Wahrheit aussprechen, wenn wir die Wahrheit jemandem womöglich offen ins Gesicht sagen oder wenn jemand anders mir eine Wahrheit offen ins Gesicht sagt. Diese Wahrheit muss jemand unter Umständen mal wirklich hören, dringend, weil er sie vielleicht von alleine nicht wahrnimmt. Die Wahrheit sagen, um jemanden davor zu bewahren, dass er sich und seinen Beziehungen schadet. Die wichtigsten aller Wahrheiten ist, dass Gott ihn liebt. Manche Leute müssen auch das unbedingt hören. Diese Wahrheiten sagen wir oft nicht. Und ich frage mich manchmal selber, warum sagen wir eigentlich Wahrheiten nicht? Und wenn ihr so halbwegs so tickt wie ich, dann könnte es daran liegen, dass man so innerlich so diese Befürchtung hat, was ist, wenn der daraufhin ablehnend reagiert? Die Wahrheit sagen heißt ja immer auch ein Stück weit konfrontieren, jemanden mit der Wahrheit konfrontieren. Das ist nicht immer angenehm. Da weiß ich nicht unbedingt im Voraus, ob derjenige das gerne hören möchte. Und vielleicht scheue ich deshalb davor zurück, ihm das zu sagen, weil ich die Reaktionen scheue. Oder weil ich denke, um des lieben Friedens willen halte ich mich da lieber zurück. Aber hilft es dem anderen denn mehr, die Wahrheit nicht zu hören? Und darum glaube ich, dass wir aufpassen sollten, dass wir immer die Wahrheit mit uns tragen und auch aussprechen, da wo es notwendig ist. In Sprüche 3, Vers 3 heißt es, Liebe und Treue, in Klammern Wahrheit, also Liebe und Wahrheit zu anderen, sollen bei dir niemals fehlen. Die Wahrheit soll bei dir nicht fehlen. Schmücke dich damit wie mit einer Halskette. Und es ist wirklich eine Ehre, wenn Menschen sozusagen das mit sich tragen. Das ist würdevoll, Wahrheit mit sich zu tragen. Liebe und Wahrheit mit uns zu tragen, sagt der Vers hier. Die Wahrheit, genau. Es gibt Wahrheiten, über die können und dürfen wir auch schweigen. Man muss nicht jedem immer die Wahrheit so um die Ohren hauen. Manche Wahrheiten kennt jemand selber gut genug. Da müssen wir nicht immer drin rumpulen. Das weiß er gut genug. Und er weiß, dass er da vielleicht auch Baustellen hat. Man muss nicht jede Wahrheit unbedingt immer aussprechen. Im 1. Petrus, im Neuen Testament heißt es, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Dieses Bedecken der Sünden heißt natürlich nicht, dass sie einfach unter den Teppich gekehrt werden. Aber es heißt, dass man die Liebe in Wahrheit sagt, dass wir barmherzig damit umgehen. Wir müssen jemand die Wahrheit nicht immer auf die Nase binden, sondern verbunden mit der Liebe zu dem anderen können wir sagen, wir gehen barmherzig damit um und machen ihm das nicht noch schwerer, sondern helfen. Also die Wahrheit in Liebe zu sagen, um nicht mit ihr zu verletzen. Das ist eigentlich die wichtige Botschaft dahinter. Denn das beides geht nur zusammen. Wahrheit ohne Liebe ist einfach nur hart, ist brutal. Liebe ohne Wahrheit ist Gefühlsduselei, ist sentimental. So könnten wir diesen Vers, Sprüche 3, Vers 3 auch übersetzen, ein bisschen sinngemäß. Verschreibe dich ganz der Wahrheit, aber reinige deine Worte immer im Geist der Freundlichkeit, Gnade und Liebe. Das ist ein guter Tipp. Für mich ist das so der Tipp, so, den ich mitnehmen kann. Ich will mich der Wahrheit verschreiben, aber ich will meine Worte, die ich ausspreche, reinigen lassen von Gott durch seinen Geist. Ich habe eine Folie mitgebracht. Das ist so ein Farbspektrum. Ihr seht das vielleicht so am einen Rand, am linken Rand ist es blau. Das ist sozusagen Wahrheit und am anderen Rand steht Liebe. Das sind jetzt keine Gegensätze, sondern das sind so zwei Komponenten, zwei Farben, die sich sozusagen durchmischen, die zusammengetan werden. Und was ich gerade erzählt habe, da kann man jetzt überlegen, wenn ich in meinem Umgang mit Menschen das mal überprüfe, wie viel ist dieser Anteil von Wahrheit da drin, wenn ich Menschen begegne, und wie viel ist der Anteil von Liebe da drin? Wo würdest du dich dann einordnen? In diesem Spektrum zwischen Blau und Gelb. Irgendwo, wo ist da die Mischung? Welche Mischfarbe kommt bei mir persönlich dabei heraus? Wenn du überlegst, ja, wo würdest du dich einordnen? Und wir wissen, beides gehört unbedingt dazu. Beides. Denn gäbe es nur das Blau, nur die Wahrheit, dann wäre es wie vor Gericht. Sage die Wahrheit, die reine Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Klingt eigentlich ja gut und richtig. Das Problem ist bloß, aufgrund dieser Wahrheit werden Leute verurteilt, sofern es um eine negative, also sofern es eine Schuld dieser Leute belegt. Aufgrund einer reinen Wahrheit werden Leute verurteilt. Aber das ist nicht unser Job. Als Christen sind wir nicht dazu da, Leute zu verurteilen. Wenn wir die Wahrheit kennen, ist sie genauso richtig wie vor Gericht. Aber Gott ist der Richter. Es ist nicht unser Job zu verurteilen. Wir sollen Liebe mit einfließen lassen. Und dann kommt eine Mischung dabei heraus. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, wenn ich ganz in der Liebe bin und der Anteil der Wahrheit ist zu gering, da habe ich eben schon gesagt, dann wäre das eine Gefühlsduselei. Dann wäre das sentimental. Ich habe die Begriffe nochmal mitgebracht. Das wäre so das Extrem. Wenn ich einfach nur jemandem nette Worte sage, ohne jemals mal zu sagen, Mensch, an der Stelle geht es auch mal um Wahrheit, um das, was in seinem Leben vielleicht mal reingesprochen werden muss, dann ist es einfach nur so schöne Worte machen. Und Bill Hybels, ein englischer Pastor oder amerikanischer, den ich sehr schätze, der hat gesagt, er ist heutzutage sehr vorsichtig damit, Leuten zu begegnen, bei denen die entweder ganz auf der einen Seite sind oder ganz auf der anderen Seite sind. Er sagte, solche Leute sind gefährlich. Das kann sein, dass man dadurch verletzt wird. Mit der Wahrheit kann man verletzen, die kann hart sein, wenn sie liebevoll, lieblos vorgebracht wird. Oder aber es kann einfach so, ja, Komplimente machen sein oder so, wo man das Gefühl hat, der will mir nur irgendwie irgendwelche netten Sachen sagen. Eine Zeit lang fühlt man sich damit vielleicht gut, aber es hilft nicht nachhaltig. Also man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen und wenn wir aber im grünen Bereich sind, in der Mitte irgendwo, im wahrsten Sinne des Wortes, im grünen Bereich, dann ist es gut. Das kann immer mal ein bisschen sich bewegen, aber es muss irgendwo im grünen Bereich sein. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Wahrheit würden wir dann dazu gebrauchen, einander liebevoll zu korrigieren, wenn es nötig ist. Das ist doch ein ganz anderer Umgang. Das ist kein Verurteilen, das ist ein Weiterhelfen. Das ist unsere Aufforderung aus der Bibel. Und Bill Hybels sagt, wir sind herausgefordert, uns auf den grünen Bereich zuzubewegen und die Fähigkeit zu entwickeln, die Wahrheit in einer so liebevollen Weise auszusprechen, dass wir Sprachrohr für Gottes verändernde Kraft werden können. Sprachrohr für Gottes verändernde Kraft. Ich finde das genial. Das dürfen wir sein, da dürfen wir Gottes Sprachrohr sein. Und das, wenn wir nochmal wieder uns zurück überlegen, die Wahrheit sagen, das soll so ein Lifehack sein, dann klingt das so ein bisschen so, als könnte man mal eben so einen kleinen Kniff anwenden und schon ist alles anders. Und grundsätzlich kann man das auch, weil man sich einfach dafür entscheidet. Dieses Mal eben ist es aber nicht unbedingt. Manchmal können wir uns auch selber an gewisse kleine Lügen so sehr gewöhnt haben, dass unsere inneren Wahrheitsantennen so ein bisschen abgestumpft sind. Dass wir selber schon gar nicht mehr unbedingt wissen, wo sind wir eigentlich tatsächlich bei der Wahrheit. Man kann sich daran gewöhnen, immer so ein bisschen so bei irgendwelchen Aussagen immer so ein bisschen rumzulavieren. Immer so, okay, drücke ich das doch mal ein bisschen mehr so aus. dass es für mich positiver und unterm Strich aussieht und so. Das kann eine Gewohnheit werden und man merkt es gar nicht mal unbedingt selber. Und darum kann es sein, dass man erstmal anfangen muss, seine Wahrheitsantenne neu zu justieren. Und dazu hat Bill Heibels einen Tipp. Er sagt, wenn du dir bewusst geworden bist, dass du irgendeiner Person gegenüber unehrlich gewesen bist, dann geh sofort zu der Person hin und stell das wieder richtig. Das ist ein Tipp. Stell das wieder richtig, klär die Sache auf und bitte um Vergebung. Ich bin irgendwie, einen Vers, den habe ich nicht auf der Folie. Also, aus dem Jakobusbrief, aus dem Neuen Testament, da heißt es nämlich, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Wenn wir gesund werden wollen, dann heißt es, bekennen die Sünde, macht die Sache wieder klar. Und dann fangen die Beziehungen an, sich zu säubern und in Ordnung zu kommen. Vielleicht kennst du auch Menschen, die irgendwie immer so ein bisschen Schmuh machen, die immer so ein bisschen so unterwegs sind und man weiß manchmal nicht, was soll man davon halten. So, ist das jetzt, was derjenige sagt, was ist das jetzt ernst zu nehmen oder muss ich da wieder so viel Prozent von abziehen, weil ich weiß, dass der neigt zu Übertreibungen oder der macht einfach Sachen, wo ich nie so richtig weiß, ist das jetzt haargenau das, worum es geht oder hat er daran rumgeschraubt? Und das ist nicht gut. Und wir können uns deshalb selber entscheiden, wir können nur uns selber entscheiden, es anders zu machen. Man kann jemand anders nicht verbiegen oder verändern, aber wir können uns selber entscheiden, es anders zu machen. Und ja, aktiviere den Lifehack, sage ich dazu. Und bleib nicht dabei stehen, einfach nur Unwahrheiten auszusprechen und zu beichten, sondern prüfe einfach auch selber, an welchen Stellen du auch sonst nicht wahrhaftig bist. Zum Beispiel schnell gegebene Zusagen. Da habe ich mich sehr ertappt gefühlt, als ich das gelesen habe. Man sagt zum Beispiel mal, ja, ich melde mich mal irgendwie und dann meldet man sich nie. Wie verlässlich, wie glaubwürdig ist mein Verhalten, wenn jemand von mir das hört und es passiert nichts? Wie ja, traurig ist es, wenn man das Gefühl hat, ich habe mit Leuten zu tun, wo ich mich nicht darauf verlassen kann, dass das, was sie sagen, auch tatsächlich stimmt. Dass sie es zum Beispiel auch tun, was sie versprochen haben. Das gehört alles zu diesem Bereich dazu. Und das Ding ist natürlich, uns ist völlig klar, jeder Einzelne kämpft damit irgendwie auch. Wir schaffen es natürlich nicht. Wir brauchen da auch immer wieder Anläufe, wir machen Fehler. Und mir hat gefallen, es gibt auch in der Wikipedia einen Begriff, das ist die Wahrhaftigkeit. Der wird dort so geschrieben. Das ist die Denkhaltung, die das Streben nach Wahrheit beinhaltet. Also wahrhaftig sein heißt, ich will wahr reden und mich verhalten. Wenn ich doch mal es falsch mache, dann ist es eigentlich nicht aus dem gewollten Lügen heraus geschehen, sondern weil ich mich irren kann. Und irren können wir uns alle. Es kann passieren, dass man die Unwahrheit sagt. Aber die Haltung der Wahrhaftigkeit, das ist eine Haltung, die sagt, ich lehne es ab von bewusst die Unwahrheit zu sagen. Irren kann sich jeder, das kann man nachher auch wieder aufklären, aber bewusst die Unwahrheit sagen, das kann man bewusst vermeiden wollen. Und das Gegenstück, Unwahrhaftigkeit, setzt da an, wo der Mensch sich selbst etwas vormacht, wo er auch sich selbst gegenüber nicht zugibt, dass er lügt, wo er sich die Verhältnisse vielmehr so zurechtlegt, dass er sich selbst gegenüber den Schein der Ehrlichkeit wahrt. Selbstbetrug. Also von der Bibel her dürfen wir da nicht viel Frucht von erwarten. Wenn wir uns aber entscheiden, bei der Wahrheit zu sein und bei der ganzen Wahrheit zu sein, ist es erstaunlich, welche Erfahrungen wir machen können. Und wenn wir beginnen, also quasi unser Leben hier von Dreck zu befreien, der Blick wird klarer, die Wahrheit wird deutlicher und der Geist wird freier. So heißt es im Johannes-Evangelium, Kapitel 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das verspricht Jesus denjenigen, die sich nach seinen Worten richten. Also Jesus ist die Chance, dass wir in Wahrheit hineinkommen. Im 1. Timotheus heißt es, so ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, so sieht die Gemeinde des lebendigen Gottes aus, die eine Säule und Stütze der Wahrheit ist. Und da wird mir immer ganz warm ums Herz, wenn ich merke, wow, was für eine Berufung liegt in der Gemeinde drin. Dass die Gemeinde die Stütze und Säule der Wahrheit ist. Dass in der Gemeinde Wahrheit ausgesprochen wird, weil Gottes Wahrheit auf diese Weise bei den Menschen tatsächlich ankommt. Ungefiltert, unverfälscht. Stellt euch vor, jemand kommt in unsere Gemeinde und ihm begegnet Wahrheit. Er hat das Gefühl, mir wird nicht ständig irgendwas erzählt, dies und das, um irgendwelche Stimmungen zu produzieren, um mich sonst wie zu beeinflussen, sondern hier wird einfach nur Wahrheit geredet. Und das, was ich höre, darauf darf ich mich verlassen. Das ist unsere DNA. Ich freue mich jetzt schon total auf eine Predigtserie, die nach den Sommerferien startet, wo es um unsere Werte geht, um unsere DNA als Gemeinde. Was macht uns aus? Was sind unsere zentralen Dinge, die wir hochhalten wollen? Und da geht es an einem Punkt auch darum, dass wir aufrichtig miteinander umgehen, dass wir wahrhaftig sind, dass wir ehrlich sind miteinander. Das gehört zu den ganz wichtigen Zielen, die wir als Gemeinde haben, da immer mehr hinzukommen, dass es ein Wesensmerkmal von uns wird, in Wahrheit zu leben. Und darum möchte ich dich fragen, welche Entscheidung triffst du heute? Zum Beispiel weniger zu reden, beziehungsweise sorgfältiger zu überlegen, was du sagst. Oder die Balance zwischen Wahrheit und Liebe neu herstellen. Dass wir nicht in die eine oder andere Richtung ins Extrem tendieren, sondern eine gesunde Mischung haben, dass wir die Wahrheit in Liebe sagen. Die Wahrheitsantennen neu zu justieren. Neu zu sagen, ich muss einfach bewusst sein, was tue ich, wie rede ich Leuten gegenüber und was ist, wenn ich merke, ich habe was falsch gemacht. Höre ich auf die Stimme meines Gewissens und sage, ich gehe hin und kläre das und gebe bitte um Vergebung. Dadurch entsteht eine komplett neue Atmosphäre. Und der Tipp ist auch an der Stelle, erstmal für sich selber still zu werden und das vor Gott zu sagen. Ich finde es immer sehr mal nicht leid, auf Menschen zuzugehen und einzugestehen, wo man Fehler gemacht hat. Das ist auch eine Übungssache. Aber du kannst es auch Gott sagen. Und auch Bill Heibels hat eine Antwort geschrieben, so wie er sich vorstellt, so könnte Gott vielleicht antworten. Die will ich uns mal vorlesen. Da heißt es, ich weiß, dass du gelogen, übertrieben und Versprechen gebrochen hast. Ich weiß, dass du Halbwahrheiten gesagt und leichtfertig Zusagen gemacht hast. Ich habe sehr gut zugehört, als du mir den Rücken zugekehrt und jeder einzelnen dieser Versuchungen nachgegeben hast. Doch ich liebe dich trotzdem. Egal wie weit du dich von mir entfernt hast und egal wie tief du die Unehrlichkeit in dein Leben eindringen lassen hast, ich liebe dich. Wenn du bereit bist, von diesen Dingen dich abzuwenden, mir dein Herz zu öffnen und mir zu vertrauen, vergebe ich dir, befreie dich von deiner Schuld und verändere Schritt für Schritt dein Leben. Das ist Gottes Plan für uns, in die Wahrheit zu kommen. Als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung stand und bei Pilatus, dem Statthalter, zum Verhör war, hat er ihm gesagt, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Das ist Jesus' Absicht, die Wahrheit, die Gott definiert, in unser Leben und auf diese Erde zu bringen. Pilatus antwortet dann, was ist Wahrheit? Der hat es wahrscheinlich nicht ganz verstanden. Aber ich möchte uns auffordern, lassen wir es doch zu, dass Gott, dass Gottes Wahrheit unser Leben bestimmt. Denn Jesus sagt das, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Jesus Christus zeigt Gott uns seine Wahrheit, die Wahrheit, die er definiert, die Wahrheit dessen, was seine gute Botschaft für uns ist. Lassen wir doch Gott Gott sein und ihn die maßgebende Instanz für unser Leben sein. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, wo wir einfach sagen müssen, Wahrheit muss auch ausgesprochen werden. Wahrheit muss von Lüge getrennt werden. Man kann nicht das durchmischen. Es ist eine ureigenste Wesensart von Gott, dass er wahrhaftig ist, dass keine Falschheit an ihm ist und dass wir uns ausstrecken sollen, so zu werden, damit wir frei werden. Und dann können wir als Gemeinde auch ein Segen sein. Dann kannst du als Einzelperson ein Segen sein, wenn das die Wahrheit ist. Und dein Leben wird besser, dein Leben wird klarer, aufgeräumter, deine Beziehungen werden besser und du bist ein Segen für Dritte. Und das ist, wenn das keine gute Aussicht ist. Ich finde es immer wieder spannend, dass das Dinge sind, die über Jahrhunderte und Jahrtausende gleich sind. Dass die Bibel da über den ganzen Zeitraum hinweg wirklich eine einheitliche Aussage hat. Die steht fest. Und einen Satz möchte ich uns zum Schluss lesen an der Stelle. Dort heißt es im 2. Johannesbrief, das ist ein ganz kurzer Brief, der besteht nur aus einem Kapitel, lohnt sich zu lesen, in einem Segnungsvers. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in der Wahrheit und in der Liebe. Amen, ja. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, wir wollen beten. Ich habe die Hoffnung, dass Gott zu jedem von uns irgendwie gesprochen hat, an welcher Stelle soll ich wahrhaftiger werden? Soll ich in meinem Leben eine Entscheidung treffen heute? Soll ich heute meinen Lifehack aktivieren?